In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tage werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin kein Freund davon, dass man, bevor man die Predigt hält, im Grunde eine Nacherzählung des Textes macht. Aber weil ich über die erste Lesung sprechen möchte, die Predigt halten möchte, möchte ich doch noch mal kurz zusammenfassen, worum es da geht, weil es ziemlich kompliziert ist. Die Situation ist folgende: Stephanus ist gesteinigt worden in Jerusalem und eine erste Christenverfolgung setzt ein, mit dem Ergebnis, dass die Jünger sich verstreuen. Und wir erfahren, dass Philippus, und das ist jetzt nicht der Apostel Philippus, der mit Jesus zusammen gelebt hat, sondern das ist ein Diakon, den die Apostel gewählt haben. Wir erfahren, dass dieser Philippus nach Samarien geht und dort großartig predigt und Wunder tut. Davon hören dann die Apostel, die in Jerusalem geblieben sind, und sagen etwas, was zunächst sehr merkwürdig ist. Also, wir müssen dorthin, nach Samarien zu Philippus, weil wir feststellen, dass die Gemeinde dort nur auf den Namen Jesus getauft worden ist, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Und jetzt gehen dann die zwei Apostel hin und taufen diese, legen den Gemeindemitgliedern die Hände auf und taufen sie im Namen des Heiligen Geistes, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Sie sehen, das ist wirklich etwas verwirrend. Und man sieht daran, dass die Taufe, wie wir sie kennen, nämlich als Sakrament, in dem ja der Heilige Geist gespendet wird, oder denken Sie an die Taufe Jesu, wo der Himmel offen ist und der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus hinunterkommt, dass diese Taufe, könnte man sagen, das Dogma der Taufe, die Taufliturgie noch nicht so weit entwickelt worden ist. Aber was soll das? Die Leute kennen Jesus, sie hören die Predigt von Philippus, sie sehen die Zeichen und Wunder, aber offensichtlich fehlt noch etwas ganz Entscheidendes, weil sie den Heiligen Geist noch nicht bekommen haben. Nun, ich glaube, am besten wird man dieser Erzählung gerecht, wenn wir sie verstehen als ein Weg des Gläubigen zu einem immer tieferen Verständnis unseres Gottes. Und unser Glaubensleben beginnt ja tatsächlich damit, dass wir als Kinder, als Jugendliche, vielleicht auch als Erwachsene erstmal Jesus kennenlernen. Dass wir ihn als Freund oder als Vorbild, als Orientierung für unser Leben nehmen. Dass wir vielleicht Geschichten der Bibel schon einmal betrachtet, meditiert haben. Vielleicht haben Sie mal so eine Erzählung wie die Stillung des Sturms am See auf sich selbst bezogen. Die großen Wellen, die uns im Leben entgegenkommen und Jesus, der den Sturm stillt, mit der eigenen persönlichen existenziellen Hoffnung verbunden, dass auch die Wellen, die unser Leben erschüttern, etwas ruhiger werden mögen. Also nicht nur Jesus als Vorbild für eine ethische, moralische Orientierung, sondern auch Jesus als jemand, der uns existenziell helfen möchte im Leben. Ich stelle mir vor, dass Philippus vielleicht so etwas wie die Bergpredigt weitergegeben hat, die Essenz der Lehre Jesu beinhaltet. Vielleicht haben sich die Gemeindemitglieder auch irritieren lassen oder herausfordern lassen, weil ja gar nicht so klar ist, wie Jesus zum Beispiel das Verhältnis von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit lösen würde. Und wenn wir heute schauen in die innerkirchlichen Debatten, wie wir als Christinnen und Christen auf den Ukraine-Krieg reagieren sollen, dann finden Sie diese Spannung ja auch noch heute in uns lebendig vor. Aber, so möchte man sagen, wenn wir uns anschauen, was die Reaktion der Apostel in Jerusalem ist, als sie das gehört haben, dass die Leute von Jesus begeistert sind, dass sie Wunder und Werke gesehen haben, aber das ist offensichtlich noch nicht genug. Das, könnte man sagen, reicht nicht. Das ist nicht der Kern des Christentums. Jesus als Freund, als Vorbild, als Instanz, die uns Orientierung gibt und an dessen Leben und in dessen Geschichten wir uns auch existenziell wiederfinden. Was fehlt, ist die Erfahrung, dass wir Gott nicht nur dadurch erleben, dass wir uns berühren lassen, dass wir einer Resonanz nachgehen von dem Leben der Predigt Jesu, sondern dass es da noch etwas viel Tieferes, viel Persönlicheres gibt, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, von dem es im Römerbrief heißt, dass er in uns lebt. Ja, sogar, dass er in uns betet. Es gibt offensichtlich mehr als die Betrachtung des Lebens Jesu und man könnte sagen, etwas viel Wichtigeres für uns Christinnen und Christen, nämlich die Entdeckung, dass es eine Gegenwart Gottes gibt, die wir nicht nur in der Schöpfung finden, die wir nicht nur im Weltgeschehen finden mögen, sondern die wir vor allen Dingen in uns selber finden. Freilich nicht so, dass das wie ein unverfügbares Fundament wäre, auf das wir dann jederzeit selbstgewiss zurückgreifen könnten, so wie der Keller oder der Beton, auf dem ein Haus gebaut wird. Dieses Fundament des Heiligen Geistes in uns hat eine ganz andere Qualität. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass diese Gegenwart Gottes in uns am ehesten in der Tradition mit dem Atem verbunden ist. Gott ist uns in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes so nahe wie unser eigener Atem. Sie kennen vielleicht, wenn Sie mal jugendbewegt waren, das Pfingstlied »Atme in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist«. Oder erinnern Sie sich an das Evangelium vom ungläubigen Thomas, in dem Jesus seine Jünger anhaucht und ihm mit seinem Atem den Heiligen Geist gibt. Das führt zurück auf die Schöpfungsgeschichte. Sie erinnern sich, Gott schafft den Menschen aus Ton, aus der Erde, aus Lehm, aber er schafft nicht den Atem auf diese Weise, sondern er bläst ihm seinen eigenen Atem ein. Unser Atem ist in dieser spirituellen Tradition Gottes Atem. Es ist Gott selbst, der in uns lebt. Im Römerbrief heißt es, dass wir nicht wissen, wie wir in rechter Weise beten sollen, aber es der Heilige Geist ist, der in uns betet. Und christliches Beten wäre eigentlich ein Lauschen auf dieses Gebet Gottes in uns zu Gott, dem Vater. Man könnte sagen, die Spannung zwischen Jesus als Vorbild und dieser Entdeckung der göttlichen Gegenwart in uns ist beinahe wie die Spannung zwischen den Fürbitten, die wir in jeder Messe feiern und beten. Wünsche, wie die Welt doch sein möge und wie wir hoffen, dass sie Gott auch mag, will, bis hin zu einer christlichen Meditation. Zu einer Meditation, wo Menschen sich über Stunden, über Tage, über Wochen nur Gott aussetzen, dem eigenen Atem aussetzen. Denn die Methode einer christlichen Meditation, wenn Sie in ein kontemplatives Meditationshaus bei uns Jesuiten zum Beispiel gehen und dort kontemplative Exerzitien machen, die Methode ist tatsächlich die Wahrnehmung des eigenen Atems. Nicht einfach, damit wir wahrnehmen, ob wir richtig oder falsch atmen, wie flach oder wie tief unser Atem ist, sondern weil wir Christen und Christinnen eine spirituelle Erfahrung darin machen, die im Übrigen den Erfahrungen, die Mystikerinnen und Mystiker, spirituelle Menschen in anderen Religionen machen, sehr ähnlich ist. Wenn Sie in ein buddhistisches Zendo gehen, da geht es auch darum, den eigenen Atem wahrzunehmen. Und wenn Sie in einen hinduistischen Ashram gehen würden, Yoga-Übungen machen, da geht es auch immer wieder um den Atem. Und jede große Hochreligion hat eine eigene Spiritualität und Theologie des Atems entwickelt. Für uns Christinnen und Christen ist es so, dass diese Entdeckung der Gegenwart Gottes in uns, diese Entdeckung, dass in unserer Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes uns Gott selbst entgegenkommt, ja, dass wir erleben, dass diese Sehnsucht schon erfüllt ist, dass Gott in uns lebt, dass Gott in uns trösten möchte, uns Ruhe schenken möchte, uns Liebe schenken möchte. Es ist diese Erfahrung, die auch im Evangelium beschrieben wird, als diese Erfahrung, dass Jesus uns den Geist schenken möchte, der, wie es dort heißt, in uns lebt und wirkt. Es bleibt mir, Ihnen zu wünschen, dass Sie die Erfahrung machen, dass jenseits aller Konflikte, jenseits aller Spannungen des Lebens, jenseits alles Leids, was Sie in so einen Gottesdienst mitbringen und das Ihr Leben auch schwierig macht, dass Sie die Erfahrung machen, dass es da noch etwas anderes in Ihnen gibt. Diese Gegenwart Gottes, die uns körperlich, leiblich so nahe kommen will, wie die Eucharistie, die wir feiern, wo wir die Hostie nehmen, das Brot, kauen, schlucken, so dass Christus selbst auch ganz körperlich zu einem Teil unserer Existenz wird. Amen.